Liebe Studierende, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum heutigen Lunchtime-Tag und somit zum ersten Vortrag der Hochschultage 2017. Mit dem Titel Bibel und Fiktion, Wahrheit oder Märchen. Der heutige Vortragende wird Professor Michael Kotsch sein. Es freut mich, dass ihr gekommen seid. Kurze Info, if anyone is in here and needs English translation, then you can raise your hand real quick and someone will come up to you and offer you English translation. Everyone? Good? Okay. vielen Dank. Mein Name ist Anne-Marie Dona und ich darf euch im Namen der ÖSM Innsbruck begrüßen. Wer ist die ÖSM? Die ÖSM ist eine Gruppe von Studierenden aus verschiedenen christlichen Konfessionen, die der gemeinsame Glaube an Jesus Christus verbindet. Wir möchten den christlichen Glauben an der Uni bekannt machen. Das passiert durch Diskussionsrunden, geselliges Beisammensein oder durch Vorträge wie den heutigen. Wir möchten darüber ins Gespräch kommen, dass der christliche Glaube für persönliche und gesellschaftliche Fragen auch heute noch relevant ist. Bibel und Fiktion, Wahrheit oder Märchen? Ist die Bibel ein Märchen oder gar eine Lüge? Oder ist sie die Wahrheit, an der man auch heute noch festhalten kann? Nach dem Vortrag wird es dann noch Zeit für Fragen geben und das Ganze wird dann folgendermaßen ablaufen. Ihr könnt entweder eine SMS an diese Nummer senden, also 0669 19 61 17 0. Oder ihr könnt auch gerne im Oldschool-Style auch persönlich Fragen stellen und ich werde euch dann aufrufen. Michael Kotsch hat in Basel Theologie und vergleichende Religionswissenschaften und Ökologie studiert. Seit 1995 ist Michael Kotsch Dozent an der Bibelschule in Brake. Unter anderem lädt er an verschiedenen deutschsprachigen Ausbildungsstätten und unter anderem ist er Vorsitzender des Bibelbundes und der Arbeitsgemeinschaft für Weltanschauungsfragen. In den vergangenen Jahren hat Michael Kotsch 26 Bücher über historische und ethische Themen und über Auseinandersetzungen, über Weltanschauungsfragen und Religionen verfasst. Regelmäßig schreibt Professor Michael Kotsch für Internetplattformen und christliche Zeitschriften. Liebe Kollegen und Kolleginnen, bitte begrüßen Sie mit mir Professor Michael Kotsch.
Ja, das, was wir hier machen, ist ja ein etwas gewöhnungsbedürftiges Format. Am ehesten erinnert mich das an Martin Luther. Einige seiner Bände, seiner Gesamtausgabe sind überschrieben mit den sogenannten Tischreden. Und da ging es genau darum, dass er einige seiner Studenten aus Wittenberg mit nach Hause genommen hat, hat sie dann eingeladen und da wurde dann auch Essen aufgetischt. Und nebenher ging es darum, irgendwelche schwerwiegenden theologischen Probleme zu wälzen. Und häufig sind gerade diese Bände Luthers am spannendsten zu lesen, weil da hat er manchmal ins Unreine geredet. Das war also nicht irgendwo mit Fußnoten und alles abgewogen. Und manchmal wird da die Theologie Martin Luthers umso deutlicher. Ich hatte heute Morgen die Gelegenheit, noch eine kleine Runde durch Innsbruck zu laufen. Nicht das erste Mal, aber schön bei Sonnenschein. Und mir fiel wieder einmal auf, wie diejenigen, die hier studieren, das wahrscheinlich auch längst wissen, die Stadt ist tief geprägt von Glaube, tief geprägt von Religion. Man sieht das an den prächtigen Kirchen, die da sind. Man sieht es an den Bildern von Heiligen, von Maria und Ähnlichem. Das heißt, in Tirol und auch in Innsbruck spielt der christliche Glaube eine immens wichtige Rolle, und zwar das nicht nur in der letzten Zeit, sondern über die Jahrhunderte hinweg. Es ist natürlich auch so, dass wenn einem Glaubensfragen ganz besonders wichtig sind, dann ist es auch, dass man da mit Engagement diskutiert oder manchmal nicht nur diskutiert, sondern dass es auch zu handgreiflichen Auseinandersetzungen kommt. Und insofern spielt auch die Reformation für Tirol eine Rolle, denn Tirol ist ja weit überwiegend katholisch geprägt. Die Reformation vor 500 Jahren ist dann ja der Anfang der protestantischen Kirchen, wie man das nennt, also der evangelischen, der reformierten, der anglikanischen und einige anderer Kirchen, die entstanden sind. Und zum damaligen Zeitpunkt gab es auch hier in der Region einige, die sich dem Protestantismus zugeneigt fühlten. Es gab Vertreter der Anhänger, also Luthers. Insbesondere gab es hier in der Gegend auch eine Gruppe der sogenannten Täufer, das heißt eine Gruppe, die wollten keine Volkskirche, sondern eine Art Freikirche. Sie sind hier insbesondere bekannt geworden unter dem Namen Hutterer. Und diese Hutterer wurden dann ja von der damaligen mittelalterlichen Kirche mit aller Schärfe verfolgt, wie es in einigen anderen Teilen Österreichs ja auch gewesen war. Beispielsweise in Salzburg wurden Tausende dort vertrieben, sind dann nach Preußen geflohen, weil sie halt evangelisch gedacht haben. Da merken wir, da ist ja eine Auseinandersetzung, eine Diskussion, die durchaus bis heute Relevanz hat, nämlich der Religionsfreiheit, der Meinungsfreiheit, der Toleranz, des Umgangs miteinander. Und insofern ist das auch ein Teil der Innsbrucker Geschichte, der Tiroler Geschichte, die Reformation. Vor 500 Jahren gab es Menschen, die sich damit auseinandersetzten und die sich angesprochen fühlten durch die Thesen der Reformation und meinten, das sei es, was den Glauben besser formuliert und besser ausdrückt. Und die Thesen Martin Luthers, also gerade im weltweit, insbesondere auch im deutschsprachigen Bereich, steht das Jahr 2017 unter dem, also als Gedenken an die Reformation, weil vor 500 Jahren, 1517, hat der damalige katholische Theologieprofessor Martin Luther in Wittenberg, so wie es üblich war, die Thesen zur Disputation einer Promotion an die Türen der Schlosskirche genagelt. Es ging eigentlich nur darum, der Öffentlichkeit bekannt zu machen, hier wird eine Promotion angenommen und wenn ihr wollt, dann könnt ihr in den Vorlesungssaal kommen und zuhören, wie da die Prüflinge das begründen oder sich damit auseinandersetzen. Viele der Studenten der damaligen Zeit, die litten an den Zuständen der damaligen Kirche und die fanden diese Thesen so provokativ und sie sprachen ihnen so aus dem Herzen, dass sie ohne den Luther zu fragen, sie ins Deutsche übersetzten. Selbstverständlich war das in Latein geschrieben, der Sprache der Studenten in ganz Europa vor 500 Jahren. Sie übersetzen es ins Deutsche, es wurde sehr schnell im ganz deutschsprachigen Bereich verbreitet, übersetzt dann auch ins Französische und ins Italienische, einige andere Sprachen und war der Ausgangspunkt dieser Bewegung der Reformation. Es sind verschiedene Themen, die aufgegriffen worden sind. Besonderer Ausgangspunkt war die damalige Praxis des Ablasses. Also das heißt, des Erlasses der Fegfeuerstrafen für die katholischen Gläubigen. Und es gab dann einige Missbräuche, die infolge der Reformation auch in der katholischen Kirche verändert worden sind. Also das heißt, die Auswirkungen der Reformation waren jetzt nicht nur in der evangelischen, in protestantischen Kirchen, sondern auch in der katholischen Kirche. Im Konzil von Trient hatte man Ideen aufgenommen und hatte dann auch manche der Missbräuche abgestellt, verändert und so sind sie heute ja nicht mehr in derselben Weise vorhanden wie vor 500 Jahren. Nun, diese Ansätze Martin Luthers sind sehr, sehr umfangreich. Es braucht ein eigenes Studium, sich damit auseinanderzusetzen. Und es gibt endlos viele Doktorarbeiten und Habilitationsschriften, die sich damit beschäftigen. Für das einfache Verständnis wurde im Laufe der Reformation das Hauptanliegen in den sogenannten fünf Soli zusammengefasst. Also lateinisch soli heißt dann nur oder allein. Und es ging dann um sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus und soli Deo gloria. Also natürlich ist das eine Verkürzung, vollkommen klar. Heute in diesem kurzen Input geht es um sola scriptura. Wenn Martin Luther und mit ihm viele andere der Reformatoren damals forderten nur die Schrift, dann ist das erst einmal eine Auseinandersetzung der kirchlichen Diskussion von vor 500 Jahren. Martin Luther lebte in einer Kirche, in der die Bibel selbstverständlich die wichtigste Grundlage für Leben und Lehre gewesen war. Aber im Laufe der Jahrhunderte sind zu der Bibel dann kirchliche Beschlüsse, also dogmatische Beschlüsse, der Konzilien und dann der Päpste dazugekommen. Und viele der Streitpunkte der damaligen Zeit bezogen sich jetzt nicht auf Aussagen Jesu oder der Apostel in der Bibel, sondern bezogen sich auf die Tradition, die im Laufe der Zeit sich entwickelt hat. Wie beispielsweise das Ablasswesen, was ich gerade schon genannt habe, oder auch das Papsttum, was ja wörtlich direkt im Neuen Testament nicht erwähnt wird. Und hier war der Ansatz Martin Luthers, die christliche Kirche muss sich begründen lassen, allein aus dem Neuen Testament. Das war die Vorgabe, das war der Ansatz. Und da sagte er, alles, was später dazugekommen ist, muss überprüft werden anhand dieser argumentativen Grundlage. Bis heute gibt es da zwischen Protestanten und katholischen Theologen eine etwas unterschiedliche Auffassung. Also katholische Theologen gehen davon aus, dass auch das Neue Testament seine Autorität erst durch das Amt der katholischen Kirche bekommen hat. Erst als Bischof Athanasius im 4. Jahrhundert die Zusammenstellung des Neuen Testaments in seinem Osterbrief bestätigt hat, ab diesem Zeitpunkt hat das Neue Testament Autorität. Aber das heißt natürlich, 350 Jahre lang war das sozusagen in der Schwebe. Aber dann sagt ein katholischer Theologe, das Eigentliche, was dazu Gott verbunden hat, war das Amt der Kirche. Also das heißt, die Bischöfe und der Papst geleitet durch den Heiligen Geist. Evangelische Auffassung war und ist bis heute, dass man sagt, nein, die Bibel war von Anfang an Zeugnis der Apostel, geht auf Jesus Christus selbst zurück. Und deshalb ist die Bibel Grundlage der christlichen Kirche und nicht das Amt. Das ist eine grundsätzlich unterschiedliche Interpretation. Ganz unabhängig davon ist, glaube ich, vollkommen klar, in den 1000 Jahren Mittelalter, zwischen 500 und zwischen 1500, war die Bibel das unbestritten einflussreichste Buch in ganz Europa. Es ist wahrscheinlich bis heute immer noch. Da müssen Sie nur irgendein Kunstmuseum besuchen oder sich mit Musikgeschichte auseinandersetzen, Rechtsgeschichte, Architekturgeschichte. Und dann werden Sie schnell darauf stoßen, dass die europäische Geschichte ohne ihre christlichen Wurzeln vollkommen unverständlich ist. Selbst viele Dinge, die uns heute ganz allgemein zu sein scheinen, kommen letztendlich, sind verwurzelt in christlicher Auseinandersetzung. Manchmal durch das Bekenntnis der Leute, die selbst diese Ideen vorgebracht haben, an William Wilberforce beispielsweise, der 40 Jahre in England für das Verbot der Sklaverei kämpfte. Und wenn wir seine Schriften lesen, dann merken wir, das ist ganz klar aus christlicher Motivation geboren. Also das heißt, er argumentiert immer wieder mit der Bibel, mit dem christlichen Glauben. Und schließlich hatte er sich ja durchgesetzt, das führte in England dann erst zu einem Verbot der Sklaverei, hinterher auch in den Vereinigten Staaten. Es gab dann eine ganze Übergangsform, beispielsweise so. Oder auch unsere Auffassung, der Mensch ist vor dem Recht gleich. Also das heißt, vor dem Recht gibt es keine Standesunterschiede oder Geschlechtesunterschiede. Das ist eigentlich eine Idee, die bei den alten Germanen vollkommen unverständlich war. Wenn wir das germanische Recht anschauen, dann wurde man ganz unterschiedlich bestraft, ob man eine Frau getötet hat oder einen Mann getötet hat. Jetzt kann man raten, wer wurde stärker bestraft? Der einen Mann getötet hat. Frau war nicht so schlimm. Und wenn man eine Frau getötet hat, die jung war, war die Strafe stärker, als wenn eine Frau war, die älter war. Hat man eine Sklavin getötet, war es weniger als eine Freie. Also das heißt, diese Idee, dass Menschen unterschiedlich behandelt werden, entsprechend ihres Standes, ihrer Herkunft, ihres Alters, ihrer Leistungsfähigkeit, hat ganz viele Kulturen der Vergangenheit geprägt. Übrigens auch die, meinetwegen der alten Griechen. Häufig wird ja gesagt, die Demokratie geht auf Athen zurück, was nur sehr eingeschränkt stimmt, weil in Athen ungefähr nur 20% der Bevölkerung wählen durften, nämlich nur die besitzenden Männer. Also das heißt, die Sklaven sowieso nicht, die Frauen auch nicht, die Besitzlosen auch nicht und so weiter und so weiter. Also das heißt, das war eher eine ständisch orientierte Demokratie, nicht das, was wir heute unter Demokratie verstehen. Also von daher, auch diese Idee ist ganz stark aus der Bibel her abgeleitet. Schon in der frühesten Kirche konnten dann selbst Sklaven Bischöfe werden oder Priester werden, weil man sagte, dass die gesellschaftliche Zuordnung nicht für die Stellung vor Gott relevant ist. Also hier sind direkte Auswirkungen, die dabei eine Rolle spielen. In der Kunstgeschichte habe ich ja schon erwähnt, die häufigst dargestellten Motive des ganzen Mittelalters sind religiöse Motive, Personen und Szenen aus der Bibel beispielsweise. In der Dichtung ganz häufig werden religiöse Themen aufgegriffen. Philosophiegeschichte kann man eigentlich gar nicht betreiben, wenn man den christlichen Glauben nicht kennt, es sei denn, man fängt erst vor 150 Jahren an. Und selbst diejenigen, die dann sich reiben an dem christlichen Glauben, wie Voltaire oder Nietzsche, ohne den christlichen Glauben sind sie schlichtweg nicht verständlich. Denn Nietzsche wuchs in einem frommen Elternhaus auf. Er hat in seiner Jugend Gedichte an seinen Heiland Jesus Christus geschrieben. Und dann kam dieser Zweifel, diese Auseinandersetzung, gibt es diesen Gott denn tatsächlich, von dem ich gehört habe? Und dieses Ringen bestimmt dann sein ganzes Werk. Ohne das ist es schlichtweg nicht verständlich. Und so geht es für ganz viele Dinge, die für uns eine Rolle spielen. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, die Relevanz, kulturgeschichtlich, historisch, philosophisch, die ist vorhanden, aber dann ist das ja nur eine Sache der Vergangenheit. Wo ist dann die Herausforderung für uns heute? Oder die Frage kann sich ja auch stellen, waren die Menschen damals eben etwas einfältiger? Haben wir heute den größeren Horizont, dass wir uns davon gelöst haben von dieser Überlieferung? Und da gibt es verschiedene Thesen, die in den letzten 200 Jahren diskutiert worden sind. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Bibel ist eigentlich so richtig in Gang gekommen seit der Zeit der Aufklärung, stellenweise schon vom Humanismus. Hier ist es allerdings nicht so, dass man sagen kann, es ist eine objektive Auseinandersetzung, sondern es ist eine erkenntnistheoretische Angelegenheit. Es ist nämlich die Frage, die sich ja immer vor uns stellt, wo ist der grundlegende Maßstab? Was ist das Paradigma, auf dem wir aufbauen? Wo sind die unhinterfragbaren Denkvoraussetzungen? Und die unhinterfragbaren Denkvoraussetzungen der Zeit des Mittelalters waren die Aussagen der Bibel, beziehungsweise die der Kirche. Und im Laufe des Humanismus und der Aufklärung sagte man, das, was unhinterfragbar ist, ist das, was die Vernunft den Menschen lehrt. Also das, was ich vernünftig begründen kann, was ich einsehen kann, das ist wahr. So ist der Gedanke. Das ist dann ja auch, wie manche Postmoderne sagen, dann der Mythos der Aufklärung, beziehungsweise der Mythos der Moderne. Also bei der Postmoderne geht ja davon aus, auch dass das wieder überwunden ist, weil er sagt, auch das ist keine neutrale Festlegung, sondern auch das ist schon wieder eine Engführung. Zu Recht können wir auch die Frage stellen, was ist denn, wenn Menschen durch logisches Nachdenken zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen? Ist das eine wahr und ist das andere wahr? Oder gibt es vielleicht auch Dinge, die für menschliche Logik gar nicht zugänglich sind? Also ist es vielleicht eine Reduktion der Wirklichkeit, wenn ich sage, nur das, was vernünftig ist und einsehbar ist, das ist real. Und alles andere ist entweder irreal oder überflüssig oder nebensächlich. Kann das nicht auch dahin münden, dass dann die Gelehrten eine Art Meinungsherrschaft ausüben in der Gesellschaft und dass es dann gar nicht mehr um Realität geht? Merken wir nicht auch, dass bei vielen Ideologien der letzten 200 Jahre überall auch Gelehrte mitgezogen haben, die eben gerade nicht ihrer Funktion nachgekommen sind, eine kritische Reflexion zu üben, wenn wir sehen, die ganze Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Ja, wer früher Kontakt gehabt hatte nach Russland oder in die DDR, der hat gemerkt, da wurde auch wissenschaftlich gearbeitet. Aber alles wurde nach einem Weltbild interpretiert. Also ist Forschung bzw. der Forscher wirklich vollkommen neutral, wie er gerne vorgibt? Und da sagt uns die Erkenntnistheorie natürlich nicht. Auch jeder Forscher geht von seiner eigenen Biografie aus. Die Wissenssoziologie zeigt uns das relativ deutlich. Er geht von Paradigmen aus, von dem, was denkmöglich erscheint. Er geht von der Meinung der Scientific Community aus, der er selbst zugehört. Und deshalb kommen hier häufig die wirklich großen Durchbrüche. Nicht durch die Professoren, die im normalen Betrieb sind, sondern ganz häufig durch Außenseiter. Von außen plötzlich ganz neue Ideen, ganz neue Blickwinkel mit hineinbringen, weil manchmal eben auch der wissenschaftliche Betrieb Scheuklappen aufbauen kann. Und da merken wir, hier ist vielleicht auch eine Relevanz, die die Bibel damit hineinbringen kann, als ideologiekritischen Aspekt. Manchmal bewirkt ja das Lesen der Bibel bei einigen, die sagen, das ist ja so fremd, das ist ja so alt, das ist ja so komisch. Vielleicht liegt hier auch gerade eine wertvolle Funktion und Relevanz, weil es eben nicht stromlinienförmig in der gegenwärtigen Kultur aufgeht, sondern manchmal widerständig ist, zur Provokation herausfordert. Und vielleicht kann das dazu beitragen, auch die Schwächen und Probleme zu sehen. Nun, ich möchte ein paar Worte noch dazu sagen, wie heute mit der Bibel umgegangen wird, in der Populärkultur, wie auch im wissenschaftlichen Bereich. Und wie man, wenn man jetzt sich selbst der Bibel annähern will, damit umgehen kann. Also eine beliebte These beispielsweise heute ist, die Bibel ist einfach veraltet. Wir brauchen für moderne Probleme auch moderne Antworten. Wie gesagt, das ist jetzt nicht hochwissenschaftlich, aber hier müssen wir sagen, dieses Argument ist nur teilweise gültig. Warum? Nun, in allen anderen Wissenschaftsbereichen wissen wir ja, es gibt Fakten, die überarbeitet und verändert werden. Es gibt aber auch Fakten, die seit Jahrhunderten oder sogar seit Jahrtausenden aufgenommen werden. Nehmen wir die Grundlagen der Physik oder der Mathematik, nehmen wir die Sätze des Pythagoras oder des Thales. Ja, obwohl die uralt sind, heißt es nicht, dass die heute keine Gültigkeit mehr haben. Auch die urmenschlichen Fragen, die wir haben, beispielsweise, wie wir mit Schuld umgehen, mit Partnerschaft umgehen, mit Treue umgehen, ja, da können wir bei Homer und anderen Dichtern der Antike lesen und merken, das kommt uns ganz, ganz nahe, weil die Menschen beschreiben, wie sie heute auch sind. Und ob ich nur ein Handy in der Hand habe oder ein Speer, der Mensch ist durchaus sehr ähnlich, wie er reagiert. Und insofern merken wir, die Bibel will dir Antworten geben, nicht über moderne Erkenntnisse der Physik, der Wirtschaftswissenschaften oder sonst etwas, sondern es geht hier um Grundlagen des Menschseins. Es geht um die Frage, was macht Sinn im Leben? Was ist das Ziel des Lebens? Grundlagen für ethische Beurteilungen und so etwas. Und da müssen wir sagen, das ist auf einer ganz anderen Ebene. Also deshalb ist es veraltet, würde ich sagen, ja klar, es ist alt, aber alt heißt in keiner Wissenschaft, dass es überholt ist, sondern manchmal eher, dass es bewährt ist oder dass jemand bisher nichts Besseres gefunden hat. Dann gibt es heute auch die Auffassung, dass man sagt, naja, wie ist das denn mit dem Neuen Testament überhaupt geschehen? Ist das nicht eigentlich ein Mythos? Nachdem man im 19. Jahrhundert in der Archäologie immer mehr die Kultur des alten Orients entdeckt und erforscht hatte, stieß man immer mehr auch auf Mythen dieser Zeit. Den Gilgamesch-Epos, den Enuma-Elish-Epos, war besonders beliebt, weil er eben auch aus dem Umfeld des Alten Testaments stammte. Und hier war dann schnell die These geboren, das, was man im Alten und Neuen Testament lesen kann, sind in erster Linie Mythen. Nun, wenn man einen Theologen fragen würde, dann würde er sagen, naja, Mythos heißt ja nicht, dass eine Sache falsch ist, sondern einfach, dass man eine äußere Form nimmt, indem man die eine Wahrheit einkleidet. Das heißt, all die Berichte der Bibel über Wunder, spektakuläre Ereignisse, die nicht unserem heutigen Alltagsleben entsprechen, das sind halt Mythen, das sind Bilder, das sind Erzählungen, indem man das, was man ausdrücken will, mit den Bildern der damaligen Zeit ausdrückt. Und das ist durchaus eine These, die man vertreten kann. Allerdings, wenn wir im Neuen Testament insbesondere da lesen, dann merken wir, dass der Anspruch der Autoren gerade das nicht gewesen ist. Lesen Sie die Einleitung des Lukas zu seinem Evangelium, was er an den Theophilus richtet, dann lesen Sie sehr schnell, lieber Theophilus, mit eigenen Worten zusammengefasst, Sie können es gerne nachlesen, da steht dann, lieber Theophilus, damit du weißt, dass die Dinge, die du gehört hast, wirklich zuverlässig sind, dass es Tatsachen sind. Deshalb bin ich dem von Anfang an genau nachgegangen und jetzt schreibe ich dir mein Ergebnis. Oder die Einleitung des ersten Johannesbriefes. Da schreibt Johannes, der von sich in Anspruch nimmt, dass er einer der Jünger Jesu gewesen ist. Da sagt er, das, was wir euch schreiben, ist das, was wir erlebt haben, was wir ertastet haben, das, was wir selbst erfahren haben in unserem Leben. Wenn einer so etwas schreibt, dann klingt das doch eher danach, als ob er hier wirklich wiedergeben will, was er erlebt hat. Es gibt dann übrigens auch außerbiblische Berichte der Wunder Jesu, wie beispielsweise bei Flavius Josephus. Weil das so deutlich ist und einige Forscher später darauf gekommen und haben gesagt, naja, das sei erst später bei Flavius Josephus eingefügt worden, weil es kann doch nicht sein, dass einer der jüdischen Geschichtsschreiber ist, so deutlich davon redet, dass Jesus Wunder getan habe und auferstanden ist. Ich halte diese These allerdings eher für ideologisch begründet, denn wir haben keine Abschriften von Flavius Josephus, wo diese Stelle nicht drinsteht. Ich glaube auch nicht, dass er das geschrieben hat, weil er überzeugter Christ war. Er hat das geschrieben, weil er überzeugter jüdischer Politiker gewesen war. Er schreibt das ja nach der Katastrophe von 70 nach Christus, wo er der Aufstand gegen die Römer war und dann die Römer das Land zurückerobert hatten und überlegten, Jerusalem vollkommen zu säkularisieren. Und jetzt will er argumentieren, ihr Römer müsst keine Angst haben, dass wir nochmal einen messianischen Aufstand machen, denn der Messias ist ja längst gekommen, das war der Jesus, der ist gestorben, der ist auferstanden und damit ist die Sache gegessen. Also ich glaube, seine Argumentation war eine politisch pragmatische, die passt durchaus genau in den Charakter und das Leben des Flavius Josephus hinein. Aber zumindest, er bekennt das oder bezeugt das, was damals relativ weit verbreitet war in der jüdischen Bevölkerung, selbst die Gegner Jesu, also beispielsweise jüdische Gegner, Jesu oder römische Gegner der ersten Christen, stellen das Grundsätzliche dort nicht in Frage. Es wird an Details dann argumentiert, aber das Grundsätzliche, das Auftreten Jesu, die Wunder Jesu oder ähnliches, werden von Zeitgenossen nicht in Frage gestellt. Und wenn wir in die Zeit eintauchen, dann merken wir, nicht alle Menschen waren damals einfach wundergläubig. Also zumindest nicht viel mehr als heute in Österreich. Also gibt heute Leute auch, die machen dann eine Wanderung durch die Berge, um die Elfen zu sehen. Ja, und da kann man sagen, ja, möglicherweise sehen sie die ja auch, aber zumindest würde man das ja auch als Mythos betrachten. Oder es gibt Leute, die sagen, ich werde jetzt geheilt durch die Qi-Energie, die keiner chemisch-physikalisch oder Prana-Energie oder sonst irgendwie etwas. Und das kann man ja, man kann ja darüber sprechen. Aber hier bin ich dann etwas skeptisch, wenn man in einer zeitgenössischen Überheblichkeit generell auf die Vergangenheit lächelnd herabschaut und sagt, naja, damals waren die Leute halt nicht so weit wie heute. Aber ich sage, so einfach ist das nicht. Auch die Menschen der Antike wussten durchaus zu unterscheiden zwischen Mythos, zwischen Geschichte und zwischen Realität. Wir haben damals ja unter anderem auch die Stoiker als philosophische Gruppe oder die Epikureer oder andere, die natürlich nicht glaubten, die sagen, dass Homer, die sie für Geschichte hielten. Wir haben auch Personen der Bibel, die das Ganze nicht für Realität ansehen. Nehmen wir Paulus, der in Athen auftritt und deutlich sagt, nein, diese ganze Religion, wenn Gott existiert, dann kann er nicht in irgendwelche von Menschen gemachten Statuen sein, sondern dann muss er darüber hinaus sein. Also es gab durchaus auch kritische Reflexionen. Also insofern, diese Auffassung, es sei Mythos, würde ich sagen, es entspricht zumindest nicht dem Selbstanspruch der Personen, der Autoren des Neuen Testaments. Und wir haben auch keinen ganz deutlichen Hinweis, dass es als Mythos verstanden werden soll. Manche sagen jetzt, die katholische Kirche, der manche ja alles zutrauen, die sei verantwortlich, dass nur die Schriften ins Neue Testament gekommen sind, die man gerne haben wollte und die anderen hatte man unterdrückt. Diese These ist insbesondere sehr populär geworden seit Dan Browns Roman Sakrileg. Also hier müssen wir auch der Realität ins Auge schauen. Manchmal ist die Populärkultur viel prägender, auch für religiöse Diskussionen, als die fachwissenschaftlichen Auseinandersetzungen. Das religiöse Buch der letzten 20 Jahre, das am meisten gelesen ist oder am meisten diskutiert worden ist, ist das Sakrileg. Also ich treffe selbst an Universitäten Leute, die erzählen mir, der ist nicht Jesus verheiratet gewesen. Also ja, wo sind denn jetzt die Quellen, die dafür sind? Ja, die Quellen gibt es eben nicht. Ja gut, der Dan Brown und andere Veröffentlichungen zitieren dann, dass in der Pistis Sophia, also einer apokryphen Schrift, da steht beispielsweise, und Jesus hat Maria Magdalena geküsst. Und dann kommt gleich, aha, dann müssen die ja verheiratet gewesen sein und ein Kind gehabt haben und so weiter und so weiter. Wobei erstmal müssen wir sagen, die Pistis Sophia kommt nicht aus der Zeit Jesu. Es sind keine Augenzeuge, die reden. Es ist eine gnostische Schrift aus dem 2. Jahrhundert, viel, viel später. Aber selbst wenn es wahr gewesen sein sollte, dass Jesus Maria Magdalena geküsst hat, dann würde ich sagen, ja gut, dann hat er sie geküsst. Und dann? Also ehrlich zugegeben, nicht jede Frau, die ich geküsst habe, habe ich geheiratet. Ich weiß nicht, wie Sie das machen. Jetzt sagen Sie vielleicht, oh, was ist das für ein schlimmer Kerl? Nein, ich bin mit einer Französin verheiratet und wenn ich meine Verwandtschaft in Frankreich besuche, die werden alle geküsst. Das kennen Sie ja nicht. Dreimal, in der Gegend, wo meine Frau herkommt, dreimal. Aber ich heirate die Frauen nicht alle. Und damals im Orient war es durchaus weit verbreitet, sich bei der Begrüßung zu küssen. Paulus schreibt am Ende des 2. Korintherbriefs, grüßt einander mit dem heiligen Kuss der Liebe. Scheinbar auch in der Urgemeinde war es verbreitet, sich zu küssen bei der Begrüßung. Da würde ich sagen, ja, so what? Wo ist da das Problem? Wo ist da der Skandal? Nein, sondern hier wird etwas aufgebauscht, was der Realität nicht entspricht. Also, dass hier Jesus verheiratet war, ist ein Mythos. Dass er irgendwie ausgewandert ist nach Indien auch, es lässt sich historisch nicht belegen, es gibt keinerlei wirklich glaubwürdige Quellen, die darauf hindeuten, sondern die historischen Quellen, die wir haben, deuten darauf, dass es so ist, wie wir in den 4 Evangelien lesen. Dann gibt es auch die Auffassung der apokryphen Evangelien, dem Thomas-Evangelium oder vor einigen Jahren dem Judas-Evangelium. National Geographic hat eine Sondernummer herausgegeben. Die Geschichte Jesu müsse neu geschrieben werden. Man hatte ein authentisches Evangelium gefunden, das Judas-Evangelium, vollkommen neuer Blick auf Jesus. Ich habe den ganzen Artikel gelesen, auch noch andere Artikel darüber gelesen, sehr spannend durchaus. Und in einer Fußnote wurde da unter anderem erwähnt, ja, dieses authentische Judas-Evangelium stammt aus dem 4. Jahrhundert. Nun, das ist uralt, zweifellos. Aber es sind 300 Jahre nach dem Leben Jesu. 300 Jahre nach den synoptischen Evangelien, die wir in der Bibel haben. Und insofern würde ich sagen, für die historische Auskunft über das Leben Jesu verhältnismäßig irrelevant. Spannend für die religiöse Situation im 4. Jahrhundert, aber wenig aussagekräftig über das Leben Jesu oder die Urgemeinde. Also insofern, wir müssen einfach hineinschauen, nach welchen Kriterien wurden denn diese Schriften des Neuen Testaments ausgewählt? Und sie wurden nach eingehenden Prinzipien ausgewählt, die schon relativ früh klar liegen. Beispielsweise Papias, der Schüler von Johannes. Johannes, der Jünger Jesu, ist der letzte der Jünger, der noch lebte, die letzten Jahre seines Lebens in Ephesus. Und einer seiner Schüler ist Papias. Und von dem sind einige seiner Äußerungen überliefert. Und er überliefert uns, dass diese 4 Evangelien auf die Autoren zurückgehen, von denen wir heute lesen. Das ist jetzt eine Sache Ende des 1. Jahrhunderts. Und dann haben wir Anfang des 2. Jahrhunderts Justin den Märtyrer oder Irenäus, die sich auch schon in ihren Argumentationen und Briefen auf die Autoren des Neuen Testaments berufen und sagen, das ist ja die Grundlage unserer Autorität und Diskussion. Und dann haben wir einen ersten Kanon, also eine Zusammenstellung der Schriften des Neuen Testaments, etwa um 160 bis 180 nach Christus, im sogenannten Kanon Muratori.
Das ist eine Zusammenstellung der neutestamentlichen Bücher, die man in Rom gefunden hat, aber nicht von der offiziellen Amtskirche, sondern aus der Gemeinde heraus. Und da merken wir, hier war man sich schon klar, warum, weil immer mehr apokryphe Schriften existierten. Und man musste nun ein Kriterium finden, was ist denn jetzt authentisch? Und darum ging es unter anderem, welche Schriften sind anonym und welche lassen sich auf einen Autor zurückführen? Welche sind alt, also schon relativ früh bekannt gewesen? Welche stimmen mit der als authentisch erkannten Lehre Jesu überein? Und da gab es noch ein paar andere Kriterien, die dazu führten, dass man bestimmte Bücher als Autorität betrachtete und andere einfach als fromme Erbauungslektüre. Beispielsweise die Didache oder der Hirt des Hermas. Das waren Schriften der frühen Kirche, aber die waren nie in der Diskussion, dass sie in die Bibel aufgenommen werden sollten, sondern es war fromme Erbauungsliteratur, die bestimmte gesellschaftliche und gemeindliche Fragen aufgegriffen hat. Also auch hier würde ich sagen, es spricht sehr viel dafür, dass mit den Schriften, die wir im Neuen Testament haben, wir wirklich einen Bezug haben zu der ersten Gemeinde, das heißt zu dem, was Jesus gepredigt hat, was die Jünger gepredigt haben und wie die erste Gemeinde gelebt hat. Wir können jetzt auch die Frage stellen, ist das, was wir in der Bibel lesen, denn historisch zuverlässig? Und insbesondere, als man noch wenig Archäologie betrieben hat und der Anfänger der Aufklärung war, hat man sehr viele Dinge in Frage gestellt. Es gab dann sogar einen Höhepunkt in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Da kam dann die These auf, eigentlich wissen wir von Jesus gar nichts, außer dass er gelebt hat. Das wird heute in der akademischen Theologie fast gar nicht mehr vertreten, weil es viel zu viele auch außerbiblische Zeugnisse dafür gibt, sodass wir sagen, wir wissen viel, viel mehr über Jesus. Wahrscheinlich sind diese Evangelien auch durchaus historisch viel zuverlässiger. Es gibt beispielsweise detaillierte Untersuchungen, Vergleich Lukas-Evangelium und Vergleich Josephus. Und man merkt, dass an vielen Stellen Lukas viel genauer beschreibt, beispielsweise wie die Aufteilung der Regierung, die Ämterbezeichnung so etwas war als Josephus, der als anerkannter Historiker gilt. Also in den letzten Jahren ist es eher, dass man dem mehr Gewicht beimisst. Oder wenn Sie jetzt nach Israel fahren, dann werden Sie an vielen Stellen merken, da gibt es historische Hintergründe, beispielsweise bis heute sehr beliebt bei manchen, die eben da die Bibel in Zweifel ziehen wollen, ist keine Posaune vor Jericho von Finkelstein. Ausgräber, Archäologe in Israel, zweifellos. Aber er ist in Israel nicht unumstritten. Er schreibt beispielsweise in seinen Keimen Posaunen vor Jericho, wahrscheinlich hat es David nie gegeben, denn in Jerusalem habe man nichts gefunden, was auf eine Herrschaft Davids hindeutet. Da würde ich sagen, naja, das stimmt eingeschränkt, denn es gibt israelische Archäologen, auch im staatlichen Auftrag, die haben dort in der sogenannten Zionstadt Grundmauern einer Palastanlage freigelegt, die aus der Zeit Davids stammen. Sie haben sogar Siegelabdrücke gefunden, wo Personen erwähnt werden, die wir auch in der Bibel wiederfinden. Also hier ist zumindest, muss man sagen, diese These ist nicht unumstritten. Und besuchen Sie im Norden Israels an den Quellen des Jordan Tel Dan. Dann wurde in Tel Dan schon vor Jahren eine Inschrift gefunden aus der Zeit Davids, wo vom Haus Davids die Rede ist. Also wenn David wirklich nur, wie Finkelstein behauptet, ein kleiner Lokalherrscher gewesen war von einem Beduinenstamm, dann ist die Frage, wie weit entfernt eine Festungsanlage da ist, die man ausgegraben hat, wo auf das Haus Davids Bezug genommen wird. Also zumindest müssen wir sagen, das klingt gut für diejenigen, die die Bibel generell in Frage stellen wollen. Das Ergebnis archäologischer Auswertung ist das aber nicht. Es ist eine einseitige Deutung, so müssen wir es sagen. Oder bis vor ein paar Jahren, so da hat man die in Zweifel gestellt, ob der Pontius Pilatus nun wirklich Prokurator in Israel gewesen war, zur Zeit, als Jesus hingerichtet worden ist. Und bei einer Ausgrabungsaktion unter einem Parkplatz, das war ursprünglich ein Parkplatz für die Touristen, fand man dann die Reste eines Gebäudes, und deren Grundstein eine Inschrift zu lesen war, dass eben gerade jener Pontius Pilatus genau zu dieser Zeit, wo die Hinrichtung Jesu gewesen war, dieses Gebäude hat errichten lassen in seiner Funktion als Prokurator der Provinz Palästina. Und auch hier ein weiterer Hinweis. Ich könnte jetzt noch einige weitere nennen. Das Entscheidende ist ja nicht, dass hiermit der religiöse Anspruch der Bibel begründet wird. Aber zumindest wird der Vorwurf zurückgewiesen, die Bibel sei vollkommen unhistorisch oder widersprüchlich oder so. Sondern da müssen wir eher sagen, nein, sie ist durchaus viel ernster zu nehmen, als manche Kritiker der vergangenen Jahrhunderte es meinen. Nun, der entscheidende Faktor, den trifft das natürlich nicht. Denn die Bibel will nicht in erster Linie zeitgeschichtliches Dokument sein. Da müssen wir sagen, das ist spannend für die Geschichtswissenschaftler oder für die Kulturhistoriker oder sonst etwas, sondern die Bibel erhebt ja den Anspruch, Informationen zu vermitteln, die Gott dem Menschen mitteilen will. Wer Gott ist, wer der Mensch ist, wo der Sinn des Lebens ist, was gut und was böse ist oder solche Sachen. Und das ist dann selbstverständlich eher eine Frage des Glaubens. Mit Glauben meine ich nicht vollkommene Willkür, sondern mit Glauben meine ich begründete Annahmen. Annahmen, die von einer hohen Wahrscheinlichkeit ausgehen. Und bei diesen Fragen der Ethik, des Sinns, des Lebens, können wir nur auf dieser Ebene operieren. Rein zahlenbasierte naturwissenschaftliche Ergebnisse werden uns dort nicht weiterhelfen. Weil die Ethik ist nicht Element der Physik und auch nicht der Biologie und auch nicht der Chemie, sondern das ist etwas, davon losgelöst ist. Die Frage, was Leben eigentlich ist, kann biologisch nur sehr unzureichend beantwortet werden. Ob es ein Leben nach dem Tod gibt, kann ein Biologe gar nichts dazu sagen, weil es außerhalb seines Forschungsbereiches liegt. Aber gerade über solche Fragen, die existenziell sind, die jeden Menschen angehen, egal ob an der Uni oder nicht, darüber will die Bibel Informationen geben, und zwar von Menschen, die von ihrem eigenen Erleben berichten, die erlebt haben, dass Gott in irgendeiner Weise sich ihnen mitgeteilt hat. Und das Besondere der Bibel im Vergleich zu anderen religiösen Schriften ist, dass hier viele Autoren geschrieben haben. Und zwar Autoren unterschiedlicher Jahrhunderte. Die ältesten Teile der Bibel sind wahrscheinlich 1400 vor Christus. Die Ältesten sind über 100 nach Christus. Und diese verschiedenen Aussagen ergänzen sich, unterstützen sich zum Teil, bieten eine gewisse Spannbreite aus unterschiedlichen Ländern, kulturellen Ebenen, gesellschaftlichen Funktionen schreiben dort Leute. Aber in dieser grundlegenden Auffassung, es gibt diesen einen Gott, dieser Gott teilt sich den Menschen mit, er ist unsichtbar, die Seele des Menschen ist unsterblich, es gibt ein Leben nach dem Tod und so weiter und so weiter, sind sich diese Autoren einig und immerhin beschreiben sie Phänomene, die das auch zu unterstützen scheinen. Wie beispielsweise die relativ gut bezeugten Berichte über die Auferstehung Jesu, von denen ja Paulus im 1. Korintherbrief, wo an die Korinther sich richtet, dann von damals scheinbar 500 zur Verfügung stehenden Zeugen redet, die diese Auferstehung selbst erlebt haben und das sagen können, zur damaligen Zeit. Wir haben die nicht alle namentlich, wir haben nur etwa 25 bis 30 namentlich, aber die anderen eben nicht. Meine halbe Stunde ist vorbei und wie gesagt, es geht ja auch mehr um Tischreden als hier um einen nur akademischen Vortrag und da brauchen wir etwas mehr Zeit. Da müssen wir mehr in die Details gehen mit den entsprechenden Fußnoten, deshalb mache ich hier einen Punkt. Ich hoffe, dass Sie ein paar Gedanken haben mitnehmen können und jetzt bin ich gespannt auf die Diskussion, auf Fragen, die Sie mitgebracht haben oder Entgegnungen, Ergänzungen. Ja.
Ja. Vielen Dank für Ihre Worte, vielen Dank für Ihren Vortrag. Hiermit ist die Fragerunde eröffnet. Bitte fragt oder schreibt eine SMS mit einer Frage.
Ja. Also die Frage, wenn ich die jetzt per SMS gekommen ist, kurz zusammengefasst, warum stellt die Bibel einen Wahrheitsanspruch und was unterscheidet die Bibel von anderen heiligen Schriften? Beides Fragen, die jetzt mindestens ein ganzes Seminar bräuchten über ein Semester, weil wir müssten ja die anderen heiligen Schriften erstmal genau studieren. Wir müssen uns mit der Bhagavad Gita auseinandersetzen oder mit dem Lotus Sutra oder mit dem Tao Te Ching oder mit dem Koran. Also das ist, wie gesagt, eine relativ ausführliche Angelegenheit. Wenn ich versuche, sie kurz zusammenzufassen, ja, es gibt grundlegende Unterschiede zwischen den einzelnen heiligen Schriften. Sehr populär ist heute die These, die meistens aber eher von säkular orientierten Leuten aufgebracht wird, das sei doch alles auf einer Ebene. Wenn Sie jemanden fragen, der überzeugter Buddhist ist, Hindu ist, Muslim ist, der wird diese These nicht unterschreiben. Meistens, also manchmal wird auch in Diskussionen oder in Religionsbüchern, wird gerne das hinduistische Gleichnis der drei Blinden erwähnt. Die drei Blinden, die tasten dann und die sagen, oh, der eine sagt, oh, das, was ich betaste, ist eine große Säule. Das, was ich betaste, ist ein flexibler Schlauch. Das, was ich betaste, das ist wie ein aufgeschleistes Tau. Und dann kommt der Sehende und er sagt, ja, das, was ihr betastet, ist alles dasselbe, ist ein Elefant. Der eine hat das Bein in der Hand, der andere den Rüssel und der andere den Schwanz. Und dieses Gleichnis ist natürlich bestechend. Allerdings nur, wenn wir einen Sehenden haben. Denn sonst wissen wir ja nicht, ob der eine wirklich eine Säule hat oder nur das Bein des Elefanten. Wir wissen nicht, ob der wirklich einen Schlauch in der Hand hat oder eine Rüssel. Und hier ist es eben so, dass der säkulare Mensch von sich behauptet, ich habe die Wahrheit, ich bin der Sehende. Was indirekt natürlich bedeutet, ihr Vertreter der Religion seid eigentlich alle Blinde. Und hier muss man sagen, das ist kein Ausweis großer Toleranz, sondern es ist eigentlich ein Ausweis von Ignoranz. Das heißt, man nimmt seine atheistisch-säkulare Weltdeutung als die entscheidende und dann ist alles andere nur noch Mythos, nur noch Vorstellung, nur noch kulturelle Entwicklung. Aber was im Kern bedeutet, ihr alle behauptet zwar, das sei wahr,
Aber in Wirklichkeit weiß ich, das stimmt ja so gar nicht. Wenn wir tiefer in den Religionsvergleich einsteigen würden, dann merken wir, jede Religion hat einen Wahrheitsanspruch. Natürlich kann einer einwenden und sagen, nein, im Hinduismus, der ist doch sehr integrativ. Das ist er schon, weil er alles andere dem hinduistischen Deutungsmuster subsumiert. Sie können in Indien, wir auch in Indien, da können Sie an heiligen Stellen kleine Bildchen mit Jesus oder Maria kaufen. Das ist für den Hindu gar kein Problem, weil Jesus und Maria dann subsumiert werden auf die Ebene eines hinduistischen Gottes. Und dann ist es gar keine Frage mehr. Aber es ist dann nicht mehr der Jesus der Bibel, sondern es ist der hinduistische Jesus. Im Islam wissen Sie das ja sowieso. Nicht? Wir wissen ja diese Auseinandersetzung fundamentalistischer Muslime, egal wo auf der Welt, die sehr wohl behaupten, unsere Deutung ist die einzige, alle anderen sind falsch. Also Sie sehen, dass da, wo Leute sind, die fest von ihrer Sache überzeugt sind, da ist gar nicht dieses Alles ist gemeinsam. Ja klar, wissen wir im Religionsvergleich, dass es auch gewisse Parallelen gibt. Sicher, es gibt bestimmte ethische Dinge, die wir in allen Religionen ähnlich finden. Aber reden Sie mit Vertretern der Religion, die werden sagen, das stimmt. Aber das ist eben nicht alles, das ist nur ein Teil der Geschichte. Das wäre ungefähr so, als wenn Sie sagen, bei der Wahl ist doch ganz egal, wen Sie wählen. Und am Ende sind das alles Politiker. Das ist eben zu wenig. Und all diese Politiker berufen sich auf die Demokratie. Alle sagen, wir wollen die Grundwerte des Staates überwachen, aber trotzdem gibt es immens große Unterschiede. Und die sind ja in der Realität da, das ist ja nicht nur Fiktion. Und genauso ist das ja bei manchen, die gerne Fußball spielen oder schauen. Da könnte man sagen, hey, was regt ihr euch so auf? Das ist doch alles Fußball. Aber die einen sind vollkommen überzeugt, dass die eine Mannschaft besser ist oder siegen müsse oder sonst irgendwas. Und hier ist es ja nur auf einer Ebene, die eigentlich keine große Relevanz hat. Weil ob eine Mannschaft siegt oder die andere, hat keinerlei Auswirkungen auf unser Leben. Religion will Leben deuten, will Welt interpretieren. Insofern gibt es Unterschiede. Nur zwei Punkte, die aus meiner Sicht eine Sonderstellung der Bibel hier hervorheben gegenüber anderen religiösen Überlieferungen. Erster Punkt, ich glaube, dass das, was dort berichtet wird, beispielsweise über das Leben Jesu, eine ganz außerordentliche Authentizität hat. Also das heißt, dass ich bei keinem der anderen Religionsgründer oder Götter, die beschrieben werden, eine ähnliche Authentizität sehe. Authentizität verstehen wir, einer macht eine Aussage und er lebt auch dementsprechend. Und immerhin haben wir von Jesus einige Zeugenaussagen, die dann bestätigen, dass da auch ein Leben entsprechend dieser Überzeugungen war. Mohammed beispielsweise in seiner medinischen Zeit fordert, dass es in Sachen der Religion keinen Zwang gäbe. In seiner mekkanischen Zeit. Denn als er später in Medina ist und die Macht innehat, dann richtet er sich danach nicht mehr. Muslime sagen auch, es gibt eine fortschreitende Offenbarung. Denn da unterdrückt und verfolgt und tötet er christliche und jüdische Clans und Clanführer. Hier merken wir einerseits die Forderung, Sachen der Religion, kein Zwang. Das fordert er, als er selbst in der Minderheit ist. Da, wo er die Macht hat, ist von diesen Forderungen nichts mehr zu spüren. Bei Jesus sagen wir, sagt er selbst, wer dich auf die eine Wange schlägt, halte ihm auch die andere hin, du sollst deine Feinde lieben. Und genau das ist es, was Jesus tut, zumindest nach biblischen Berichten. Selbst am Kreuz sagt er noch, Vater, rechne in diese Sünde nicht zu, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Leute, die ihn gerade umbringen. Und da merken wir, hier ist für mich ein besonderer Ausweis der Authentizität, die ich in anderen religiösen Schriften über deren Religionsgründer so nicht finde. Ein zweiter Punkt, wie gesagt, nur eine Auswahl von Argumenten, ein zweiter Punkt ist, gerade in der Bibel finde ich einen großen Teil von historisch nachprüfbaren Fakten, die für mich dann die Glaubwürdigkeit der biblischen Aussagen erhöhen. Also das heißt, wenn vieles, was ich überprüfen kann, stimmig ist, dann bin ich auch eher geneigt, den Rest zu glauben, als wenn schon bei den historisch überprüfbaren Sachen Probleme auftauchen. Wenn ich beispielsweise im Koran, das ist einer sehr späten Offenbarung, dann lese, dass die Christen an eine Trinität von Vater, Mutter, Kind glauben, das habe Allah Mohammed offenbart, können wir an einigen Stellen im Koran lesen, dann müssen wir sagen, das ist einfach historisch unwahr, weil nie in der Geschichte der christlichen Kirche glaubten christliche Kirchen an eine Vater, Mutter, Kind Geschichte. Aber das will Mohammed von Allah geoffenbart bekommen haben. Also wenn ja eine historische Unwahrheit drin ist, dann muss ich sagen, ja, das ist problematisch. Oder wenn der Koran darüber berichtet, dass Abraham und Mose und Jesus seien Muslime gewesen, sie hätten dieselbe Theologie, dann ist bis heute ja das Problem islamischer Theologen nachzuweisen, dass es den Islam überhaupt zu dieser Zeit gegeben hat. Und historisch wissen wir, ihn gab es ja gar nicht. Aber der Koran behauptet genau das. Also hier sind historisch nachweisbare Fakten, die im Koran eben falsch dargestellt werden. Und das gibt mir natürlich arge Zweifel, ob dann der Rest denn so glaubwürdig ist. Zumal wir beim Koran einzig und allein auf die Zeugenaussage Mohammeds angewiesen ist, der vom Engel Gabriel ganz allein in der Wüste seine Offenbarung bekommen haben will. Immerhin, ich habe es erwähnt, in der Bibel haben wir über 50 verschiedene Autoren, die zu verschiedenen Zeiten und so weiter. Wir haben öffentliche Dinge, die geschehen sind, Reden, die Jesus gehalten hat. Das haben wir im Koran so nicht. Jetzt will ich nicht sagen, der Koran sei böse und schlimm, sondern ich will einfach nur sagen, hier gibt es bestimmte Argumente, von denen ich jetzt nur zwei genannt habe, die mich dazu bringen zu sagen, ich finde die Bibel vertrauenswürdiger als die anderen religiösen Überlieferungen. Aber das ist natürlich auch jetzt wiederum nur die Grundlage einer weiteren Diskussion, die man jetzt führen kann, aber wie gesagt, dafür brauchen wir ein ganzes Semester. Ja, weitere Fragen oder Rückmeldungen oder Meinungsäußerungen?
Das passt jetzt nicht hundertprozentig hierher, zu dieser Thematik. Sie haben im Vortrag für mich zwei Schlagworte gesagt. Und zwar Sinn des Lebens und Schuld. Ja? Ich persönlich vertrete die Meinung, dass Schuld und Sinn des Lebens Themen sind, die was die Menschheit erleben und nicht beantworten kann. Und zwar, wenn wir das Schlagwort Schuld annehmen, ja, das ist ein immens denkbarer Begriff. Von der rechtlichen Seite her, von der medizinischen Seite her, von der Täterseite her und so weiter und so fort. Ja. Und dieses Problem, glaube ich, solange die Menschheit lebt, wird sie dieses Problem in der Quintessenz nie lösen können. Und genauso vertrete ich die Ansicht, Sinn des Lebens, würde ich sagen, parallel, gleichwertig, das wird die Menschheit auch ihr ganzes Leben nie lösen können und wird sich philosophisch denken, auch unser philosophisch denken, ein ganzes Leben auseinandersetzen.
Ja, also ich würde das als Statement erstmal so stehen lassen, weil es jetzt das ist, was Sie als Position genannt haben. Das ist ja keine direkte Frage, die Sie jetzt an mich gerichtet haben. Ich würde sagen, ja, das ist ganz bestimmt so. Und gerade weil diese Themen so groß sind, glaube ich, dass da auch die Bibel einen wertvollen Beitrag leisten kann und ja längst leistet. Denn die Diskussionen, die wir in Europa führen über den Sinn des Lebens oder auch über Schuld, sind ja spezifisch europäische, die schon durch christliches Gedankengut geprägt sind. Überhaupt diese Gedanken von Schuld oder von Rechtsprechung, dass wir eben einem Menschen Schuld zumessen, da merken wir, das ist typisch christliches Denken. Also man spricht auch in der Völkerkunde beispielsweise von Schuld- und Schamkulturen. Und Schamkulturen, da spielt Schuld eine viel untergeordnete Rolle. Da gibt es auch nicht von böse und richtig. Wenn einer lügt und es gehört eben dazu, dass man hier das Gesicht wahrt, dann ist das in Ordnung. Das wird jetzt nicht als Schuld begriffen. Also das heißt, das ist tatsächlich ein großes Thema mit vielen verschiedenen Verzweigungen und das werde ich jetzt nicht in 5 Minuten zusammenfassen oder gar beantworten, aber ich glaube, dass die christliche Geschichte und dass die Überlieferung der Bibel hier sehr wertvolle Beiträge zu leisten hat, die uns wirklich helfen, damit umzugehen. Ich glaube, dass wenn wir uns vollkommen versuchen, davon zu lösen, wird es eher viel, viel schwerer, eine Antwort zu finden auf Fragen, die ja für uns alle überlebenswichtig sind. Denn wenn wir sagen, juristisch, oder wenn wir sagen, für Partnerschaft, ja, da spielt Schuld eben eine Rolle. Jetzt irgendwie die Frage, ja, wer ist jetzt schuld, dass da was schiefgelaufen ist? Oder wer ist schuld, dass da ein Anschlag gewesen ist? Und wir können jetzt auch dann sagen, gut, am Ende gibt es keine Schuld. Aber dann merken wir, wo bleiben die Regelmechanismen? Wie können wir ein gedeihliches Miteinander ganz ohne die Idee von Schuld formulieren? Da gibt es bisher keinerlei Antwort darauf. Und die meisten Menschen empfinden in ihrem Leben so etwas wie, da ist Schuld, meistens allerdings beim anderen. Die eigene Selbsteinsicht ist dann meistens etwas reduzierter. Aber das sind Dinge, mit denen wir aufwachsen, die vielleicht sogar schon von Kindheit an da sind, ohne kulturelle Prägung, und dann gefüllt werden durch Inhalte und heute stärker durch Säkulare, die nur noch christliche Wurzeln haben. Aber das ist eben eine lange Geschichte. Meine Behauptung ist ja nur, hier gibt es wertvolle Anregungen, die auch heute noch relevant sind, die uns weiterhelfen können. Und ich glaube, gerade in der Diskussion, wo man versucht hatte, Fragen von Schuld, das sind des Lebens, rein säkular zu beantworten, das ist für den Großteil der Menschen unbefriedigend gewesen. Deshalb ich sage, hier sollte man eher eine neue Weite haben, eine wirkliche Liberalität, die auch neu wieder offen ist für religiöse Antworten, hier auch für christliche.
Eine andere Frage. Ja. Eigentlich auf medizinischer Sicht, wenn ich vermessen ist, ja,
Zweifellos, ich würde Ihnen da zustimmen. Und das ist ja nur ein Konzept. Nicht? Also ein Konzept ist ja, manche sagen, es wird aus der Evolution abgeleitet. Andere sagen es medizinisch, also meinetwegen die verschiedenen Körperfunktionen, die da eine Rolle spielen. Andere sagen es kulturell bestimmt. Also es gibt verschiedene Erklärungsmechanismen. Ich glaube, dass hier einfach die Aussagen, die wir in der Bibel finden, einen wertvollen Beitrag liefern, vielleicht sogar einen entscheidenden. Zumindest in der Vergangenheit hat das ja Orientierung gegeben, die auch sehr viele positive Auswirkungen gehabt hat, auch manche problematische, zweifellos. Was kommt in einer religionslosen Zeit, das wissen wir ja nicht genau. Es gab gerade vor etwa 3 Wochen eine amerikanische Untersuchung, wurde veröffentlicht, die dann sagt, dass der Mensch, der ganz ohne religiöse Komponente lebt, im Alltag nachweislich skrupelloser handelt. Was durchaus für mich nachvollziehbar ist. Dass einer, der wirklich ernst religiös überzeugt ist, dass er sagt, ohne hier habe ich eine Hemmung, das mache ich nicht. Einer, der sagt, dass das Leben sowieso an sich losgelöst von irgendwelchen Instanzen keine Gerechtigkeit kennt, dass es keine festen Maßstäbe gibt, dann ist man eher geneigt, nur an das dem sich zu orientieren, wo ich eigene Nachteile habe. Zumindest ist das Ergebnis dieser Studie, die sicherlich auch jetzt überprüft und hinterfragt werden kann. Aber das fand ich einen interessanten Beitrag, der dazu sagt, dass eben religiös orientierte Leute stärker moralisch handeln, stärker auch Tabus beachten, die häufig für Gesellschaft hilfreich sein können. Also und hier, glaube ich, gerade dieses Ausschließen von religiösen Regelmechanismen, das halte ich dann eher für das Problem. Wo man meint, in einer strengen säkularen Welt, meinetwegen Richard Dawkins als überzeugter Atheist, meint ja sogar, dass nach Beseitigung der Religion gäbe es keinen Grund mehr in der Gesellschaft, Krieg zu führen. Wo ich mir dann denke, das scheint mir sehr vom Elfenbeinturm ausgedacht. Denn wir sehen gerade die großen ideologischen Auseinandersetzungen des 20. Jahrhunderts waren samt und sonders keine religiösen, sondern ideologische. Und ich glaube nicht, dass es irgendeinen Krieg weniger geben wird, wenn Religion ausgeschaltet wird. Es wird nur andere Motive geben, andere Argumente geben. Sondern das scheint mir im Menschsein drin zu stecken und nicht so sehr in der Religion. Sondern die wird nach meinem Dafürhalten eher gebraucht oder manchmal missbraucht, um eigene Interessen zu verteidigen, aber man muss es nicht dafür nehmen, genauso wie heute manche Ideale der Gesellschaft von Freiheit und Demokratie gebraucht werden, um eigentlich eher politische oder wirtschaftliche Ziele durchzusetzen, aber es hört sich halt besser an. Ohne dass ich dabei sage, dass Freiheit und Demokratie schlecht sind, nur eben genau durch diesen Missbrauch kann schnell dazu führen, dass Leute sagen, ja, dann werfen wir es über Bord. Ja, vielleicht noch ein paar andere Stellungnahmen oder Rückfragen oder Ergänzungen. Noch was per SMS gekommen?
Nein.
Ja, bitteschön.
Können Sie nur kurz umreißen, wie man zur Datierung von den 4 Evangelien kommt?
Ja. Eine genaue Datierung der 4 Evangelien ist schlichtweg unmöglich, weil dafür bräuchten wir die Originale. Und diese Originale, selbst wenn wir sie hätten, könnten wir sie nicht identifizieren. Nehme ich mal an, den Brief von Paulus an die Römer. Selbst wenn wir ihn in den Händen hätten, dann wüssten wir ja nicht, dass es das Original ist, weil dazu brauchen wir ja, Handschriftenvergleich. Ja, aber dafür brauchen wir erstmal ein nachweisliches Original. Da ist kein Notar, der das unterschrieben hat oder so. Das heißt, das können wir nicht genau sagen. Wir können das ableiten aus der Chronologie, die wir beispielsweise in der Apostelgeschichte haben. In der Apostelgeschichte gibt es einzelne Ereignisse, die genannt werden, die wir auch säkularhistorisch nachvollziehen können. Zum Beispiel die Gallio-Inschrift. Das ist ein Fixdatum in den Reisen des Paulus. Und die können wir genau datieren, dann können wir zurückrechnen und vorrechnen. Und dann werden einzelne Ereignisse genannt, wo wir wissen, aha, hier ist das passiert, hier ist das passiert, hier ist das passiert. Dann haben wir am Ende des 1. Jahrhunderts Rückblicke, ich sage ja durch ein Papias, der uns dann auch eine historische Hinweise gibt, wann das verfasst worden ist, aber nicht genau aufs Datum, sondern auf einen Zeitabschnitt. Weil das Datum war für die Leute damals nicht so sehr interessant als der Nachweis der Authentizität. Also das heißt, für die Leser und die Christen am Ende des 1. Jahrhunderts war wichtiger zu wissen, dieser Brief geht tatsächlich auf den Paulus zurück und nicht so sehr das genaue Datum benennen zu können. Und insofern gibt es dann eine Querberechnung, wo wir relativ genau sagen können, wann der Brief abgefasst worden ist, aber wir haben kein Original. Wir haben allerdings Fragmente, beispielsweise der Evangelium, wie bei dem Johannesevangelium, etwa aus der Zeit, das früheste Fragment, ein kleiner Schnipsel nur, aber wird von den meisten Forschern auf etwa 65 bis 70 nach Christus datiert. Das heißt dann sehr, sehr früh. Und da merken wir zumindest zu diesem Zeitpunkt, sind diese Evangelien schon verbreitet gewesen, denn die Annahme, dass das einzige Exemplar war, ist sehr gering zu veranschlagen. Wir müssen eher davon ausgehen, dass es gab eine gewisse Verbreitung. Also muss die Abfassung noch davor liegen. Also das heißt, da gibt es dann indirekte Berechnungen. Hundertprozentig genau können wir es nicht sagen, aber was man heute ziemlich genau sagen kann, sie sind nicht alle erst nach endlos langer mündlicher Überlieferung aufgeschrieben worden von anonymen Autoren. Diese These hatte man vor 100 Jahren vertreten. Da ging man davon aus, das ist alles ein Endergebnis von langer Überlieferung und Veränderung, Redaktionsgeschichte. Das wird heute überwiegend wesentlich kritischer betrachtet, weil eben die große Zahl relativ früher Funde und Zeugenaussagen stellen das eher in Frage. Also ich finde beispielsweise einen großen Theologen von vor etwa 100 Jahren, einen Professor Couch, der hatte dann eine eigene eine Ausgabe des Alten Testaments herausgegeben, in dem er Veränderungen vorgenommen hat, wo er meinte, so hätte es ursprünglich lauten sollen. Allerdings alles indirekte Argumentation. Und das war sehr lange Stand der Wissenschaft, bis man ab 1948 die Rollen von Qumran gefunden hat. Und da hatte man plötzlich Abschriften des Alten Testaments, die etwa 1000 Jahre älter waren als der Codex Aleppo. Das war bis dahin in Aleppo die älteste Abschrift des Alten Testaments. Und da merkte man, dass in diesen 1000 Jahren nur minimale Abweichungen waren. Und fortan war eben die These von Professor Couch eigentlich irrelevant geworden, wird heute auch nicht mehr diskutiert. Weil eben hier ein archäologisches Ereignis eher eine gegensätzliche These vertreten hat, dass nämlich da relativ wenig Veränderung, also das heißt eine höhere Übereinstimmung mit dem ursprünglichen Text vorhanden ist. Die wird auch dadurch begründet, dass wir biblische Texte selbst, wie am Ende der Offenbarung, da wird dann gewarnt, wer ein Wort dazufügt und wer ein wegnimmt, dem werden all die Strafen der Offenbarung treffen. Ein gläubiger Mensch, der überzeugt ist, das ist so, hat natürlich dann eine entsprechend hohe Hemmschwelle, einfach mit dem Text willkürlich umzugehen und ihn zu verändern. Oder wenn Jesus in seiner Bergpredigt ziemlich zu Anfang sagt, dass all die Worte des Gesetzes und des Alten Testaments erhalten sind und derjenige, der nur ein Jota, der kleinste hebräische Buchstabe, verändert, sei dann der Letzte im Himmelreich Gottes. Eine weitere Ermahnung, die dann einen frommen Juden oder eben auch einen frommen Christen dazu gebracht hat, möglichst authentisch beim Original zu bleiben. Und insofern können wir sagen, wir haben eine in etwa Datierung, die stammt dann aus der Lebenszeit dieser Autoren, aber wir können nicht genau das Datum benennen, weil das Original nicht vorliegt. Das gilt allerdings samt und sonders für fast alle historischen Texte. Das ist ja nicht nur bei der Bibel. Bei der Bibel haben wir sogar den großen Vorteil, dass es kein Buch der Antike gibt, was dermaßen gut durch Schriftfunde belegt ist wie die Bibel. Also so im Textkritischen Institut in Münster, da sind die meisten dieser gesammelt. Deshalb ist auch die momentan wissenschaftlich gültige Ausgabe des Neuen Testaments, textkritische Ausgabe, ist die von Nestle und Arland. Und das sind eben mehrere tausend verschiedene Schriftfunde, und zwar Handschriften, aus den ersten Jahrhunderten gesammelt und ausgewertet. Und die zeigen eher, dass es hier eine starke Kontinuität, eine relativ geringere Abweichung gibt. Also manche sind dann erschüttert, wenn dann gesagt wird, dass es 5000 Abweichungen gibt. Das stimmt, etwa 5000. Allerdings, wenn wir genau hinschauen, sind das fast immer minimale, dass mal eben ein Synonym wird da gebraucht oder mal ist eben ein zusätzliches Wort eingefügt. Theologisch relevant ist so gut wie keine dieser 5000 Abweichungen, sondern es sind Details, die wahrscheinlich zum allergrößten Teil auf Abschreibfehler zurückgehen. Also irgendjemand, der abgeschrieben hat, hat nicht mit Absicht was verändert, sondern was weiß ich, war müde gewesen. Hat da irgendwo mal einen Satz verändert. Das ist der allergrößte Teil dieser verschiedenen Varianten, die es gibt. Also hier eher viele Hinweise auf relativ große historische Glaubwürdigkeit und Authentizität. Aber das ist auch nur ein Anfang einer weiteren Beschäftigung, weil hier gibt es natürlich auch wieder zahllose Publikationen und Einzeluntersuchungen und so weiter und so weiter. Ja, noch andere Stellungnahmen oder Rückfragen jetzt zu diesem Thema? Bitte schön. Genau, also im Neuen Testament haben wir eigentlich nur ein Buch, das ist nämlich der Hebräerbrief, der ohne Autorenangabe drin ist und deshalb war der auch relativ lange umstritten und erst als die in der damaligen Diskussion in den christlichen Gemeinden sich die Auffassung durchsetzte, dass der Hebräerbrief durch Paulus geschrieben worden sei, dann hat man dafür entschieden, dann nimmt man ihn mit auf. Heute kann man das nicht genau sagen, in der Kirchengeschichte kam auch die These auf Barnabas, der Begleiter des Paulus hätte ihn geschrieben, aber das war einer der Gründe, warum es umstritten worden ist, aber dann hat man eben relativ frühe Bezeugungen in der Kirchengeschichte, die den Hebräerbrief dem Paulus zuschrieben, dann war das umstritten. Ein anderer Brief oder ein anderer Text des Neuen Testaments, der noch relativ lange umstritten war, war dann die Offenbarung, weil sie einfach von der Art und Weise, so als Apokalypse, total andersartig ist als die eher lehrmäßigen Briefe der Apostel oder als die Evangelien und die Apostelgeschichte die Geschichte beschreiben. Aber da war es dann ebenfalls so, weil relativ gut bezeugt war, dass es durch Johannes, den Jünger Jesu, verfasst worden war, dann hat man es dann mit hineingenommen. Also es gab ein paar Bücher, wie diese beiden, über die wurde längere Zeit diskutiert. Wie gesagt, die vier Evangelien, die waren schon Anfang des 1. Jahrhunderts klar und unumstritten. Nie gab es die These, sollen wir auch noch das Thomas-Evangelium aufnehmen oder das Judas-Evangelium. Das gab es nie. Aber bei den anderen, gerade diesen beiden, da gab es noch ungefähr 100 Jahre Ringen darum, Diskussionen, Argumente, die am Ende damit endeten, weil man sagte, das geht auf diese Personen zurück, die von Jesus selbst berufen worden waren. Dann wurde es mit aufgenommen. Das Alte Testament hat einen etwas anderen Prozess, der ja stärker auf das Judentum zurückgeht. Hier gibt es dann die Synode von Jamnia, die man sagt, das ist dann der Schlusspunkt, wo die Bücher des Alten Testaments zusammengefasst worden sind als Kanon. Da gibt es auch innerjüdisch unterschiedliche Wertungen. Also im Judentum ist es beispielsweise so, die absolute Priorität ist die Tora. Und die Tora sind eigentlich nur die fünf Bücher Mose. Und in dem Judentum, auch bis heute, in den Synagogen, werden im Gottesdienst die gesamten fünf Bücher Mose rezitiert, das ist die Schriftlesung, das ist die eigentliche Grundlage für die frommen Juden, da, weil das ja der Bund des Gottes mit dem Volk Israel. Die anderen werden als Schriften bezeichnet und die Propheten natürlich, und die werden dann dazu zugeordnet und dann auch gelesen, haben aber meistens im Judentum nicht denselben Stellenwert. Bis heute gibt es da auch noch eine etwas unterschiedliche Auffassung von den Protestanten und den katholischen Theologen, eben bezüglich der alttestamentlichen Apokryphen, wie zum Beispiel dem 1. und 2. Makkabäer. Da gibt es unterschiedliche Einordnungen. Allerdings, egal ob wir sie mit dazu nehmen oder nicht, haben sie theologisch nur von untergeordneter Relevanz, weil es gibt keine Lehre, die wir darin finden, die jetzt grundsätzlich in anderen Büchern des Alten Testaments entgegenstehen würde. Und wie das im Alten Testament gewesen ist, wir können es nicht hundertprozentig sagen, aber was wir wissen ist, das Judentum war von Anfang an eine Buchreligion. Das heißt, es gab ja von Anfang an keinen heiligen Ort. Es gab das Verbot, Gott irgendwie darzustellen. Und dann hat man sich sehr stark auf die schriftliche Überlieferung konzentriert. Und hier gab es im Judentum dann eben die Sitte, die wir später auch bei den Masoreten haben, dass man Buchstabe für Buchstabe durchgezählt hat, dass man eine Ehrfurcht hatte, eine Tora-Rolle, selbst wenn sie zerfleddert war, nicht einfach wegzuschmeißen, sondern sie wurde dann eingemauert, dass bloß nichts daran kam. Also das heißt, die Schrift war das absolute Heiligtum, was dann eher dazu führte, dass wir davon ausgehen müssen, hier hat man einen relativ sorgsamen Umgang mit der Überlieferung gegangen. Und dann waren ähnliche Argumente, also es wird dann zurückgeführt auf meinetwegen Mose oder eben auf Jeremia, Jesaja und so weiter. Das sehen wir auch bei den Zitaten im Neuen Testament, wenn dann Jesus bzw. die Autoren des Neuen Testaments sich dann sagen, ja, wie schon geschrieben steht bei Jesaja. Ich merke, das ist dann wieder Autorität, die dem zugesprochen worden ist. Also hier ist ein Prozess im Judentum. Es gab im Judentum die Diskussion, welche dann dazu gehören, welche nicht. Und das ist eben im Endpunkt etwa dann in der Zeit Jesu, unserer Synode von Jamnia, zusammengestellt worden. Allerdings auch das war nicht mehr alles umstritten. Wir haben beispielsweise die Überlieferung der Septuaginta, die schon viel früher war, die auch diese Bücher mit drin hat, die wir heute drin haben. Also es war nicht so, dass das alles offen war. Die Diskussion über Apokryphen bezieht sich aber meistens aufs Neue Testament heute. Im Alten Testament gibt es Bücher, aber die wurden nie vom Judentum akzeptiert. Wie zum Beispiel im Qumran, da gibt es dann das Buch des Gerechten zum Beispiel. Aber das war, die Leute vom Qumran waren eine jüdische Sekte. Die hatten eigene Offenbarung ihrer Führer, weil sie sich für die Elite hielten.
Darf ich die Fragerunde an dieser Stelle abbrechen? Und ja. Ich glaube, Sie stehen gerne noch zu einem Frage und Antwort bereit.
Genau, also ich stehe gerne für Fragen und Antwort bereit. Können Sie gerne zu mir kommen oder auch noch hier die Pizza zu Ende essen. Ich hoffe, dass Sie ein paar Gedanken haben mitnehmen können, entweder bestätigen oder herausfordern, weil Sie etwas gehört haben, was nicht Ihrer Auffassung entspricht. Das ist ja dann noch besser. Nur so kommt man weiter, als wenn man nur Bestätigung sucht. Also Sie können sich gerne an mich wenden, wenn Sie das so tun wollen, Sie können mir auch eine E-Mail schreiben. Falls Sie etwas von mir lesen wollen, hier habe ich ein paar Exemplare einer Zeitschrift, für die ich regelmäßig schreibe, Bibel und Gemeinde, ist herausgegeben seit etwa 120 Jahren, ist im protestantischen Bereich eher, können Sie gerne eine Nummer mitnehmen. Oder Sie können auch hier eines meiner Bücher, das ist mein vorletztes Buch, Helden des Glaubens, das sind Kurzbiografien 33 von wichtigen Personen der Kirchengeschichte, die natürlich subjektiv ausgewählt sind, ist klar. Nicht? Sie finden dann Personen vom 2. Jahrhundert wie Tertullian oder Augustinus oder dann eben auch aus dem Mittelalter bis in die Neuzeit hinein. Das soll eine kurze Information geben und dann anleiten zum Nachdenken, wo sind so Kerngedanken dieser Person, die Sie auch der weiteren Zukunft mitgeben wollten. Falls Sie hier ein Exemplar mitnehmen wollen, dann sollten Sie mir dafür 10 Euro da lassen. Das ist ja für Fachbücher nun fast geschenkt, nicht? Ja. Okay, also dann hat es mich gefreut, dass Sie gekommen sind. Essen Sie weiter, fragen Sie weiter und dann freut es mich, wenn wir uns irgendwo einmal wiedersehen.
Mich ist schon ein gutes Stichwort. Gerne von Michael Kotsch ein Buch erwerben, aber wir haben da drüben noch weitere Bücher. Gerne eine freiwillige Spende dalassen. Und wir sind jetzt am Ende angelangt, aber der Vortrag von heute war der Anfang von den Hochschultagen. Gerne möchte ich noch zu drei weiteren Vorträgen einladen. Die werden jeweils um 19 Uhr im Hörsaal 1 an der Galvi stattfinden, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag an der Galvi, und gerne nähere Details aus den Flyern mitnehmen. Und mit den Hochschultagen ist das Programm noch nicht vorbei, also es wird weitergehen, es bleibt spannend. Drei Sachen zum Ankündigen. Erstens der Alpha-Kurs, da wird es um Grundlagen des christlichen Glaubens gehen. Zweite Möglichkeit, Kaffee und Bibel, gemeinsam Bibel lesen, schauen, was in der Bibel steht und darüber sprechen, wird dann im Café Zentral stattfinden. Findet eben auch den Flyer Kaffee und Bibel auf euren Plätzen. Und dann noch das dritte Angebot, der Alpha-Kurs, genau, ist am Tisch. Und das dritte Angebot ist noch die Tafelrunde, das ist ein einmaliger Diskussionsabend. Könnt gerne noch für nähere Details dann auf mich zukommen. Vielen Dank, dass ihr heute da wart und einen schönen Tag euch noch.